Liebe Grüße nach Adelberg und ins Online-Meeting. Ich wünsche einen gesegneten Sonntag. Und auch hier nochmal, ich habe nicht jede Hand geschüttelt, einen gesegneten Sonntag. Wir kommen zusammen, um auf Gottes Wort zu hören, hoffentlich mit hungrigem Herzen. Und zwar dieses Mal, deshalb auch ich dieses Mal mit Präsentation, sogar mit den jüngeren Zuhörern, mit den Kindern. Wir nennen das Familienpredigt, weil damit nicht jeder gleich abschaltet, wenn er Kinderpredigt hört. Denn nicht nur Gottes kleine Kinder, sondern alle Kinder Gottes sollen heilig leben. Ja. Die Kinder sollen auch mehr und mehr herangeführt werden, auf die Predigt zu hören. Gott hat entschieden, dass er durch die Predigt aus seinem Wort sprechen will. Deshalb müsst auch ihr euch wohl oder übel langsam damit anfreunden, Predigten zu hören. Und wir versuchen es euch ein Stückchen einfacher zu machen, zu beginnen. Das gibt uns heute auch das Thema vor, denn wir gehen ja in der Kinderstunde durch dieses Material Generationen der Gnade durch, in dem durch mehrere Lektionen der gesamte Heilsplan Gottes aufgeschlüsselt und erklärt wird. Und diese Lektion, beziehungsweise dieses Thema, ist heute dann auch das Predigtthema. Ja, wie kommen wir zu diesem Thema? Die letzten Male haben die Kinder, oder beziehungsweise sie sind dabei, die Geschichte des Volkes Israel zu lernen. Und dort sind wir, oder seid ihr, schon einige Lektionen durchgegangen. Das haben sie euch anderen voraus. Deshalb möchte ich davon nur ein bisschen in Erinnerung rufen. Es waren Dinge dabei wie die Sklaverei in Ägypten, dann auch die Rettung aus Ägypten, die 10 Gebote, das goldene Kalb, die Priester, der Versöhnungstag, um nur ein paar Dinge herauszugreifen. Aber diese alten Geschichten lehren natürlich auch uns heute wichtige Dinge. Denn anhand dieser Themen sollten die Kinder lernen und sollen auch wir alle natürlich letztlich lernen, was die Überschrift dieser Folie ist: Wie werde ich eigentlich ein Kind Gottes? Die Rettung aus Ägypten steht sinnbildlich für auch unsere Errettung. Denn wie das Volk Israel in Ägypten versklavt war, ist jeder Mensch von Natur aus unter die Sünde versklavt. Ja, jeder Mensch von Geburt an ist ein Sünder und er leidet unter der Sünde und dem Sündenfall. Aber er kommt auch nicht los davon, ist gefangen in ihr. Das macht uns nicht weniger schuldig. Ja, wir sind schuldige Sünder. Wir entscheiden uns dafür und sind doch auch darin gefangen. Und sind somit eben sowohl leiden wir hier unter den Folgen der Sünde, als auch nach dem Tod unter der Strafe für die Sünde, die wir selbst begangen haben. Aber so wie Gott Israel aus Ägypten retten wollte, will er die Menschen aus Sünde und Verdammnis erretten, aus eben diesen Folgen, aus dieser Sklaverei. Und so wie auch dort, ja, das in großen Wundern geschehen ist, ja, mit dem Auszug, mit den Plagen, mit dem Durchzug durchs Rote Meer, so werden noch all diese großartigen Wunder noch viel mehr getoppt durch das Wunder, das Gott getan hat, um uns letztlich aus der Sünde zu erretten. Ja. Israel hat die 10 Gebote von Gott bekommen und auch wir stehen unter Gottes Gesetz, um da noch anzuknüpfen. Und wie Israel noch bevor sie überhaupt die 10 Gebote gehört haben, schon von Gott abgewichen sind, so ist auch jeder von uns, ja, abgewichen, eben ein Sünder, nochmal. Einfach um nochmal zu verdeutlichen, wir sind nicht nur Sklaven, sondern wir sind Schuldige. Und die Kinder durften dann eben einige Dinge auch aus dem Gesetz lernen, nämlich die Verordnungen, die Gott sinnbildlich gegeben hat, durch die sie mit ihm in Verbindung treten sollten, die eben auch ein Sinnbild dafür sind, wie wir mit Gott wieder in Verbindung kommen. Die Priester oder der Hohepriester ist natürlich die Vorschattung für unseren Hohepriester. Einfach, wir brauchen einen Vermittler zu Gott. Wir können nicht einfach von uns aus als Sünder einfach wieder zu Gott kommen. Es muss einer zwischen uns und Gott treten. Und so wie das damals die Priester waren, so ist das für uns der Herr Jesus Christus. Und gerade in der letzten Lektion durften die Kinder auch vom Versöhnungstag lernen, diesem Fest, das dem Volk Israel geboten war, einmal im Jahr. Und bei diesem Fest sollte doch diese Opfer, die da gebracht werden, eben dem Volk ihre Sünden vergeben werden, damit sie weiterhin mit Gott leben können. Und wir wissen, auch das ist eine Vorschattung auf das eine und letztendliche Opfer durch Jesus am Kreuz, ja, das stellvertretend für uns gegeben wurde, damit wir, obwohl wir Sünder sind und Verdammte sind, eben mit Gott versöhnt werden können. Und wer daran glaubt, das wissen hoffentlich alle Zuhörer heute, der ist mit Gott versöhnt und darf, obwohl er sogar hier noch in der Sünde steckt, mit Gott versöhnt sein, sich ein Kind Gottes nennen, ein Freund Gottes genannt sein und in Gottes Augen rein und frei von Sünde sein. Durch den Glauben an dieses eine Opfer von Jesus Christus. Wir sind ja eben nicht durch das Halten der 10 Gebote heilig geworden, wie es auch das Volk Israel nicht geschafft hat, sondern auch wir brauchen dieses Opfer und können allein dadurch mit Gott versöhnt sein. Und ich hoffe, dass jedem meiner Zuhörer heute bewusst, allein durch die Gnade können wir mit Gott versöhnt werden. Und allein durch den Glauben an das Opfer Jesu Christi können wir der ewigen Verdammnis entringen und ein Kind Gottes werden. Das ist letztlich die Antwort auf die Frage, wie werde ich ein Kind Gottes? Und soweit sind die Kinder schon und das wisst auch ihr. Aber heute geht es darum, wie es von da an weitergeht. Nämlich es geht um die Frage, beziehungsweise eigentlich nicht um die Frage, sondern um die Feststellung, Kinder Gottes sollen heilig leben. Obwohl wir allein aus Gnade gerettet sind, müssen wir doch unser Leben verändern. Und obwohl wir nicht durch unsere Gerechtigkeit vor Gott bestehen können, durch unsere Heiligkeit, sind wir doch durchaus aufgefordert, heilig zu leben, als Kinder Gottes. Und wie ihr wisst, ist dieser Gedanke schon vielen Menschen in der Geschichte rätselhaft gewesen und dadurch auch die Lehren der Gnade eher ein Dorn im Auge, weil manche darüber geurteilt haben, wie dieser Mann hier. Dieser Mann heißt Herzog Georg der Bärtige und war ein Zeitgenosse Luthers. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht, kannte ich vorher auch nicht, aber ich habe diese interessante Geschichte von dem gefunden. Nämlich heißt es, im Jahr 1537, also als gerade die Reformation in Gange war, lag der Sohn von Herzog Georg dem Bärtigen von Sachsen im Sterben. Sein Vater sprach ihm Mut zu, setz dein Vertrauen ganz auf die Gnade Jesu Christi. Vertraue nicht auf deine guten Werke, auch nicht auf die Fürsprache der Heiligen, vertraue allein auf Jesus. Die Schwiegertochter wunderte sich über diese Worte des katholischen Herzogs, der ein Feind Luthers war, der genau das gepredigt hat, und sagte, warum sagst du das nur deinem Sohn? Warum lässt du das nicht öffentlich predigen? Der Herzog erwiderte, das soll man nur den Sterbenden zum Trost sagen. Wenn die anderen Leute das hören, dass man nur durch Christus errettet wird, würden sie deshalb nur noch mehr sündigen und sich gar nicht mehr um gute Werke bemühen. Zitat Ende. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es weiterging mit diesem bärtigen Mann, ja, ob er doch noch durchgedrungen ist, dass diese Schlussfolgerung falsch ist, denn scheinbar hatte er das eigentlich ergriffen mit der Errettung allein aus Gnade, also doch eine sehr wunderliche Geschichte. Aber worauf es mir ankommt, er ist nicht der Erste, der diesen Gedanken hat, denn er hat sich wohl auch gedacht, ja, wenn das so ist, dass wir allein durch Gnade gerettet werden, warum sollten Kinder Gottes denn dann überhaupt heilig leben? Ja, warum sollten sie trotzdem heilig leben? Wenn ja Rettung allein aus Gnade ist, dann kann ich ja machen, was ich will, oder? Die Antwort ist natürlich nein, aber die Frage ist, warum ist sie nein? Und damit steigen wir ein in den eigentlichen Text für heute, nämlich 3. Mose 19. Drittes Mosebuch, Kapitel 19, durch das wir dann auch grob durchgehen werden. Aber erstmal bleiben wir beim zweiten Vers stehen. 3. Mosebuch, Kapitel 19. Und ich lese die Verse 1 und 2. Dort steht: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und in diesem kurzen Satz finden wir eigentlich nicht nur eins, sondern zwei Gründe. Nicht nur einen, sondern zwei Gründe, warum wir als Kinder Gottes, obwohl die Errettung allein aus Gnade ist, heilig leben sollten. Und der erste ist eben der erste Satzteil. Ihr sollt heilig sein, das ist ein Befehl Gottes. Ja? Gott befiehlt seinen Erlösten, ihr sollt heilig sein. Könnte man jetzt natürlich ganz keck fragen, und ich hoffe, das tut keiner, ja, muss ich denn tun, was Gott mir sagt, wenn ich doch Vergebung für meine Sünden bekomme? Und die Antwort ist ja, definitiv ja. Denn das war schon von vornherein verankert in der Errettung. Noch bevor Gott Israel aus Ägypten gerettet hat, ja, sandte er ja Mose zum Pharao und ließ ihm immer etwas in diese Richtung sagen, wie in 2. Mose 7, 26: Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Das war schon immer Ziel der Errettung. Errettung, es ging nie einfach darum, lass mein Volk ziehen, damit sie nicht mehr versklavt sind. Lass mein Volk ziehen, damit es ihnen besser geht. Das war nicht das eigentliche Ziel der ganzen Aktion. Das eigentliche Ziel der Errettung war immer, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Und dasselbe gilt auch für uns heute. Ja? Einen ähnlichen Satz finden wir im Neuen Testament, den ich aufschlage, in Titus Kapitel 2. Titusbrief, 2. Kapitel. Ja? Denn auch uns im Neuen Testament, die wir nicht aus der Sklaverei in Ägypten, sondern aus der Sklaverei der Sünde gerettet wurden, hat der Herr immer ein Ziel, warum er uns überhaupt retten wollte. Und dieses Ziel lesen wir in Titus 2, Vers 14. Dort heißt es von Jesus Christus, dass er sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Es war immer das Ziel der Erlösung, ein heiliges Volk nachher zu haben, das eifrig, ein anderes Wort für eifrig ist fleißig, das fleißig ist, gute Werke zu tun. Und auch gerade in diesem Vers sehen wir mindestens ja noch zwei interessante Worte. Ja, es heißt, er hat uns erlöst. Und dieses Wort Erlösung, ja, das hört man natürlich oft, wenn man in einer Gemeinde aufwächst. Aber was heißt das eigentlich? Ja, erlösen, man könnte auch sagen, loskaufen. Und wenn man loskaufen sagen kann, dann könnte man auch sagen, kaufen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat der Herr dich gekauft. Dann gehörst du ihm. Dann bist du, wie es weiter unten heißt, sein Eigentum. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Und das ist klar, wenn ja, wir ihm gehören, dann müssen wir tun, was er sagt. Denn auch das zu akzeptieren, ist ja schon rein Teil der Bekehrung. Wenn du dich zu Jesus bekehrst, bekehrt hast oder bekehren möchtest, dann heißt das ja, wir müssen glauben. Wir müssen an den Herrn Jesus glauben, aber wir müssen dann eben auch das glauben, ja, dass er mich erlöst hat, dass er mich kauft am Kreuz von Golgatha, dass er mein Herr ist. Und du kannst nicht sagen, ja, ich glaube, dass Jesus mein Herr ist, aber ich will einfach trotzdem nicht tun, was er mir sagt. Du musst auch glauben, ja, dass deine Sünde schlimm ist und darüber Buße tun. Und du kannst nicht sagen, ja, ich glaube, dass Sünde schlimm ist, aber ich mache trotzdem weiter. Mich stört das nicht, dass die schlimm ist. Das geht nicht. Eine echte Bekehrung enthält den Entschluss, die Entscheidung, Gott zu gehorchen. Das wird, und auch wenn dir das oft nicht gelingen wird, ja, das ist auch wahr, und doch ist auch wahr, dass der Entschluss da sein muss. Ja. Du musst akzeptieren, dass Jesus dein Herr ist und dir befehlen darf. Aber das ist nur der erste Satzteil. Ja? Jesus ist dein Herr. Und der zweite ist, denn ich bin heilig. Und auch diese Begründung ist wichtig für uns. Gott will nicht einfach so, dass wir heilig sind, nicht einfach, damit wir halt tun, was er sagt, sondern er begründet es mit, denn ich bin heilig. Und auch das hat einen Grund. Und dafür schlage ich auch einen Vers auf, nämlich 1. Mose Kapitel 1. Weil auch hier kann man natürlich fragen, ja, warum ist das denn für mich jetzt ein so großer Grund, heilig zu sein, nur weil Gott heilig ist? Das kann er ja sein. Nein, es gibt einen Grund. Denn in 1. Mose 1, Vers 27 in der Schöpfungsgeschichte spricht der Herr folgendermaßen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Ja. Und das ist besonders. Gott hat kein Eichhörnchen in seinem Bild gemacht. Gott hat auch nicht die Sonne in seinem Bild gemacht. Er hat nur uns Menschen in seinem Bild gemacht. Und das ist wichtig. Das ist auch eine große Würde. Ja, das. Aber es hat damit auch, es bringt eine Verantwortung mit sich. Ja? Gott hat ein, denn ja, wenn ich ein Bild von mir mache oder du ein Bild von dir machst, um es vielleicht auf Facebook oder sonst wo hinzustellen, als Profilbild, dann wirst du ein Bild von dir machen, von dem du denkst, ja, darauf sehe ich relativ gut aus. Ja? Das könnte dann vielleicht so aussehen. Ja, du wirst dein Bestes geben. Hab auch mein Bestes gegeben. Ja, du wirst schön lächeln, damit man deine vermeintliche Schönheit, ich hätte ein anderes Bild nehmen sollen, auf diesem Bild sehen kann. Ja, aber so ist es damit, dass Gott dich in seinem Bild gemacht hat. Er will, dass an dir seine Herrlichkeit, seine Schönheit sichtbar wird. Und wir wissen, dass Gott Geist ist. Das heißt, Gott, ja, du, in dir wird Gottes Schönheit nicht sichtbar, wenn du dir eine schöne Frisur machst oder ein hübsches T-Shirt anziehst, sondern an dir wird Gottes Schönheit sichtbar, wenn du Gottes Charaktereigenschaften auslebst. Ja? Gott ist ein Gott der Wahrheit und wenn du die Wahrheit sagst, dann spiegelt das Gottes Schönheit wider, nämlich Gottes Wahrheit. Und wenn du barmherzig zu anderen bist, dann spiegelt das Gottes Barmherzigkeit wider. So soll es sein. Deshalb hat Gott uns mit der Fähigkeit ausgerüstet, eben all diese Dinge zu tun. Selbst zu urteilen, zu empfinden, zu lieben, auch die Wahrheit zu sagen. Wenn wir das aber nicht tun, ja, wenn wir stattdessen in Sünde leben, wenn wir lügen und bösartig zu anderen sind, gemein sind, über andere lästern, dann ist es so, als würden wir Folgendes mit dem Bild Gottes machen. Wir verunstalten es. Ja, ja und ich merke, okay. Das, ja, jetzt hören alle wieder zu. Schnell weg. Ja. Aber eigentlich steckt hinter dieser vielleicht kurz lustigen Anmerkung eine tiefe Wahrheit. Deshalb verunehrt es Gott so sehr, wenn du sündigst. Und selbst wenn diese Sünde erstmal gar niemandem wehtut und du vielleicht denkst, das stört doch gar niemanden und warum sollte Gott das stören? Nein, Gott hat dich gemacht, damit du seine Herrlichkeit widerspiegelst, seine Schönheit. Und wenn du stattdessen sündigst, dann verunehrst du Gott, weil du eben sein Bild verunstaltest. Und das ist schlimm. Das ist eine schlimme Sünde. Deshalb ist Sünde von Grund auf, ob groß oder klein, immer schlimm. Und deshalb, ja, ist das der zweite Grund, warum wir als Gottes Kinder heilig leben sollen. Weil wir dadurch Gott ehren und wenn wir es nicht tun, wir ihn schlimm verunehren. Vielmehr noch, wir verfehlen eigentlich unser ganzes Leben, unser ganzes Lebensziel. Ja? Wenn Gott dich und mich in seinem Bild gemacht hat, damit wir seine Herrlichkeit widerspiegeln, dann ist das dein Lebensziel. Ja? Dein Lebensziel, das Ziel, weshalb du gemacht bist, ist nicht, dass du schön erfolgreich bist. Das ist auch nicht nur, dass du dich zu Jesus bekehrst. Das reicht nicht. Das ist nur der erste Schritt dahin. Dein Ziel ist es, Gottes Ziel für dich ist, dass du ihn verherrlichst, indem du seine Herrlichkeit widerspiegelst. Und sich zu bekehren, das ist nur der erste Schritt. Ab dann sind wir überhaupt erst fähig dazu. Dein Ziel zu erfüllen, wofür du eigentlich gemacht wurdest. Also, warum sollen Christen heilig sein? Um es nochmal zusammenzufassen, weil sie Gott gehören, weil sie ihn dadurch ehren. So viel zum Warum. Aber nun kommen wir zur Frage nach dem Wie. Ja? Ich hoffe, ich habe euch alle überzeugt oder musste euch gar nicht überzeugen, dass ihr als Christen heilig leben solltet. Ich hoffe natürlich auch, dass, wenn ihr das eigentlich auch vorher schon bejaht habt, dass ihr euch nochmal neu bewusst seid und auch wirklich hinterfragt, ja, tue ich das? Lasse ich mich in manchen Bereichen gehen? Ja. Aber das war die Frage nach dem Warum. Aber nun geht es weiter und auch in dem Kapitel, 3. Mose 19, geht es weiter mit dem Wie. Ja, wie sollen wir denn nun leben? Wie sollen wir leben, dass unser Leben Gott ehrt? Wie sollen wir heilig sein, wie Gott heilig ist? Und dazu könnten wir auch erstmal fragen, was bedeutet eigentlich heilig? Ja? Habt ihr bestimmt schon oft gehört, man kann es in zwei, es enthält ganz grob zusammengefasst zwei Aspekte. Erstens, für Gott abgesondert und zweitens, frei von Sünde. Ja? Zuerst mal ist heilig etwas, was, oder wenn du, ja, zuerst mal ist heilig sein etwas, was du gar nicht tust, sondern was an dir getan wird. Ja? Heilig sein bedeutet zuerst mal, dass Gott dich herausnimmt und sagt, ja, du gehörst mir, du bist mir geheiligt. So wie ja auch die Gegenstände von der Stiftshütte geheiligt wurden. Ja? Die waren nicht dadurch erstmal besonders freundlich, diese Gegenstände, die können das ja gar nicht, sondern die wurden herausgenommen für einen bestimmten Zweck zur Verherrlichung Gottes. Sie wurden geheiligt. Aber wenn ein Mensch eben geheiligt wird, dann soll er auch dementsprechend leben und das heißt frei von Sünde. Ja? Heilig sein bedeutet, es sollte für Gott abgesondert heißen, ja, für Gott abgesondert sein und so leben, wie es zu einem Leben von jemandem, der für Gott abgesondert ist, passt. Und das heißt dann im Grunde, heilig leben bedeutet für Gott leben und nicht sündigen. Das ist unsere Berufung und dadurch verherrlichen wir den Herrn. In den kleinen und großen Aspekten des Lebens. Wo es viele sehen und wo es niemand sieht. Und manch einer fragt sich, wie kann ich heilig leben? Ist das nicht etwas, heißt das einfach, ich muss mich jetzt wo ich durch Gnade gerettet bin, einfach immer mehr anstrengen? Ja? Ist jetzt doch auf einmal meine eigene Power, meine eigene Gerechtigkeit gefordert? Und die Antwort auf diese Sache ist zweigeteilt. Ja, zum einen, Gott muss es bewirken. So wie Gott dich ganz, so wie es ganz Gott ist, der dich errettet, so muss es auch ganz Gottes Wirken sein, das dich heiligt. Und trotzdem gilt auch andererseits, du musst dich anstrengen. Ja? Dieser Zusammenhang wird sehr gut im Philipperbrief ausgedrückt. In Philipper 2, wo es heißt, in Vers 13, ich lese erst Vers 13 und dann Vers 12, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Es ist Gott, der es wirkt. Und doch heißt es davor in Vers 12, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern. Strengt euch an. Ja? Aber im Vertrauen darauf ist es letztlich Gott, der es bewirken muss. Und letztlich gehört auch Gott die Ehre, wenn es funktioniert, weil alle Fähigkeit dazu von Gott kommen muss. Und ich habe dazu eine sehr, finde ich, sehr gut treffende Geschichte in einem Buch gefunden, die das einfach am besten veranschaulicht, die ich einmal vorlesen möchte. Dort schreibt der Autor, ein Bauer pflügt, sät die Saat, düngt und bestellt das Feld. In dem Bewusstsein, dass er letzten Endes völlig abhängig von Kräften außerhalb seiner selbst ist. Er weiß, dass er weder die Saat zum Keimen bringen, noch den Regen und die Sonne erzeugen kann, die erst das Wachstum der Ernte ermöglichen. Trotzdem weiß der Bauer auch, dass er zu gegebener Zeit keine Ernte erwarten kann, wenn er zuvor seinen Verpflichtungen wie Pflügen, Pflanzen, Düngen und Bebauen nicht sorgfältig nachgekommen ist. Landwirtschaft ist ein gemeinsames Unternehmen Gottes und des Bauern. Der Landwirt kann nicht tun, was Gott tun muss, und Gott wird nicht tun, was der Bauer tun soll. Natürlich ist es letztlich so, dass wir wissen, dass Gott alles wirkt und ihm für alles die Ehre gebührt. Und trotzdem ist es damit vergleichbar, ja. Wir können ja nicht einfach die Verantwortung für unsere Heiligung Gott zuschieben, auch wenn wir wissen, dass er sie letztlich wirken muss und auf ihn vertrauen und zu ihm beten dürfen, dass er sie auch bewirkt. Zurück zu 3. Mose. Ja. Beginnen wir nun damit, das restliche Kapitel sorgsam Vers für Vers auszulegen. Nein, tun wir nicht, das würde zu lang dauern. Aber ein paar Verse. Und interessant, ja, das hat Gott so ausgesucht, dass es nun so beginnt in Vers 3. Womit beginnt denn heilig Leben? Womit beginnt es nun, Gott durch sein Leben zu verherrlichen? Es beginnt damit, Vers 3. Ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben. Passend, oder? Für heute, wenn auch Kinder hier sitzen. Hab nicht ich so rausgesucht, hat der Herr so ausgesucht, dass es damit beginnen soll. Vater und Mutter ehren. Das 5. Gebot, also wir finden hier fast alle der 10 Gebote auch wieder in diesem Abschnitt. Interessant, hier heißt es nicht nur ehren, hier heißt es, ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben. Und dieses Wort für Ehrfurcht, ja, es kommt einfach von dem Wort für Furcht. Funktioniert so also ähnlich wie mit dem Wort für Gottesfurcht. Ja? Also nicht eine Angst, die dich wegrennen lässt, wie wenn ein Löwe dir begegnet. Vor dem hast du ja, mehr Furcht als Ehrfurcht. Aber vor deinen Eltern sollst du Ehrfurcht haben. Und was bedeutet das? Wenn ich jemandem Ehrfurcht erweise, dann begegne ich ihm mit Respekt, höre ich auf ihn, ich höre aufmerksam zu, ja, ich ehre eben auch das Amt, das Gott dieser Person gegeben hat und nicht einfach nur diese Person, so wie sie es eben verdient. Und das ist wichtig, ja, für jede Autorität, die Gott eingesetzt hat, ja, dieser Person kommt dann nicht nur so viel Ehre zu, wie sie durch ihre eigene Heiligkeit verdient, sondern ihr kommt zuerst mal Ehre zu, weil Gott dieser Person eine bestimmte Position gegeben hat. Und so als allererstes die Eltern. Bei Kindern bedeutet das auf jeden Fall zuallererst, dass sie den Eltern auch gehorchen müssen. Ja, dass sie tun müssen, was sie sagen. Damit ehrt ihr nicht nur eure Eltern und entzieht euch Ärger, sondern damit ehrt ihr Gott. Ja, warum? Ja, können wir Gott widerspiegeln, wenn wir gehorchen? Gott muss doch niemandem gehorchen, oder? Nein, aber Gott wurde Mensch. Und als Mensch ordnete auch der Herr Jesus sich seinen Eltern unter und gehorchte. Und somit können wir auch im Gehorsam die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln und gleichzeitig seine Herrlichkeit und seine Ehre anerkennen. Ich möchte dazu sagen, für erwachsene Kinder, ja, ist nicht mehr dieser bedingungslose Gehorsam gefordert wie bei kleinen Kindern. Ja. In Epheser 6,1, wo es heißt, mit dem Gehorsam steht bewusst das Wort für Kinder. Ja. Denn wenn Eltern auch über erwachsene Kinder weiter diesen bedingungslosen Gehorsam fordern, dann ist das sehr ungesund und nicht im Willen Gottes. Und trotzdem gilt weiter das Gebot, eben Ehrfurcht zu haben, zu ehren. Und deshalb ist auch dieses Gebot nicht nur für die kleinen Kinder, sondern auch jeder Erwachsene könnte sich fragen, ja, wie gehst du mit deinen Eltern um? Und auch ich musste um Vergebung bitten, bevor ich darüber predigen konnte. Also hinterfragt euch. Wie redest du mit deinen Eltern? Wie gehst du mit ihnen um? Wie bist du für sie da? Aber zu diesem Gebot passt noch ein Vers, der viel weiter hinten steht in dem Kapitel, nämlich in Vers 32. Dort heißt es, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und das Angesicht eines Alten ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Ja. Also nicht nur die eigenen Eltern sind wir aufgefordert zu ehren, sondern allgemein das Alter. John MacArthur hat hierzu eine schöne Anmerkung in seiner Studienbibel. Mit dem Respektieren älterer Menschen erkennt man an, dass Gott ein langes Leben gesegnet hat und das Alter Weisheit bedeutet. Also auch hierin ehren wir letztlich Gott, wenn wir auch diesem Gebot gehorchen und dem Alter Ehre erweisen. So viel zum ersten. Ja. Nun die folgenden Verse, also der Rest von Vers 3 und Vers 8, ist nun eine Sinneinheit, die wir auch als Ganze betrachten wollen. Der Zeit halber lese ich nur bis Vers 5. Es geht weiter, denn ich, der Herr, genau, ihr sollt Ehrfurcht vor Mutter und Vater haben und meine Sabbate halten, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Ihr sollt euch nicht an die Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und wenn ihr dem Herrn ein Friedensopfer schlachten wollt, sollt ihr es so opfern, dass es euch wohlgefällig macht. Und die weitere Beschreibung ist dann einfach eine Beschreibung davon, dass dieses Opfer so gebracht werden soll, wie Gott es geboten hat. Also drei Gebote, die darin münden, dass wir, um heilig zu sein, Gott ehren sollen. Wir finden zu Beginn erstmal die ersten drei der zehn Gebote, nur in anderer Reihenfolge. Gedenke, dass du den Sabbat heiligst. Du sollst keinen anderen Götter neben dir haben. Das schlägt sich hier nieder in sucht nicht die Götzen. Und du sollst dir kein Bildnis machen. Ja, also die ersten drei, stimmt nicht, die ersten zwei und das vierte der zehn Gebote. Und es ist wichtig, dass wir das beginnen, dass Heiligkeit immer zuerst in unsere Beziehung zu Gott beginnt. Ja? Heiligkeit ist nie etwas, was sich nur auf zwischenmenschlicher Ebene niederschlägt, sondern es beginnt mit der Beziehung zu Gott. Und nur auf Grundlage der Beziehung zu Gott können wir auch wirklich im Miteinander heilig leben. Ich möchte mich zuerst und vorweg auf das erste der zehn Gebote hier beschränken. Ihr sollt euch nicht an die Götzen wenden. ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Ja? Und falls ihr euch fragt, was diese hübschen Bildchen heißen sollen, also das obere Bild, das soll gerade das erste der 10 Gebote darstellen. Ihr seht das, da ist so ein Treppchen und ganz oben dieser Lichtschein, der soll Gott symbolisieren. Und ihr habt das vielleicht schon mal gehört, ja, dass Gott den ersten Platz in deinem Herzen haben will. Ja. Den Thron auf deinem Herzen. Wenn Gott ganz oben sein darf, dann heißt das, dass Gott uns von allem am allerwichtigsten ist und an erster Stelle kommt. Und das Gegenteil davon ist eben, was das Volk Israel unter anderem am Berg Sinai gemacht hat. Sie haben sich, indem sie dieses Bildnis gemacht haben, haben sie sich eigentlich einen eigenen Gott gebastelt, der mehr nach ihren Vorstellungen ist, und haben den auf den obersten Platz gestellt. Und allgemein, das weiß jeder, der das Alte Testament kennt, war das eben eine Versuchung für die Menschen damals. Ja? Da waren Völker um sie rum, die sagten, hey, es gibt noch mehr Götter und mein Gott, der hilft dir vielleicht besser, dass du eine gute Ernte hast. Und wenn du auf meinen Gott vertraust, der hat auch viel tollere Gesetze, der verbietet dir nicht so viel. Und mein Gott, der hilft dir, dass du viele Kinder bekommst und Nachkommen hast. Vielleicht. Also sie waren damit eben konfrontiert mit dieser Versuchung, dass Leute sagen, hey, da gibt es eine andere Stelle, an der du all das bekommst, was du dir eigentlich wünschst. Und der dir eine bessere Art zu leben verspricht. Ja? Und in dieser Versuchung sind wir in dieser Form zwar nicht. Heute kommen die Menschen nicht mehr mit einem tollen Stier und sagen dir, komm, knie doch einfach mal eine halbe Stunde vor dieser Statue und dann bekommst du, was du willst. Aber die Menschen kommen auch und sagen dir, hey, ich habe dir einen besseren Weg für ein gutes und glückliches Leben. Ich habe dir einen besseren Weg zu bekommen, was du willst. Und das ist eben die Art, wie wir heute versucht sind, Götzendienst zu betreiben, dass wir einfach irgendetwas anderem dem obersten Platz in unserem Herzen geben. Und natürlich ist das erstmal abstrakt, das sieht man dann erstmal nicht, aber ob etwas anderes den ersten Platz für uns hat, das sehen wir an einer ganz einfachen Sache. Denn wenn du bereit bist zu sündigen, um etwas zu bekommen, wenn du bereit bist zu sündigen, also wenn du lieber Gottes Gebot übertrittst, als auf eine Sache zu verzichten, dann zeigst du damit, dass diese Sache dir gerade wichtiger ist als Gott. Ja? Also wenn du, das banalste Beispiel, wenn du bereit bist, ich weiß nicht, was das bei Kindern in eurem Alter ist, wenn du bereit bist, deinem Bruder den Fußball zu klauen oder sonst irgendwas, dann ist dir dieses Spielzeug und deine eigene Freude in diesem Moment wichtiger als Gott. Und Erwachsene haben dann natürlich andere Spielzeuge, die sie einander entweder klauen oder einfach auf andere Art Dinge über Gott stellen. Ja? Zum Beispiel, wir werden bald dazu kommen, dass heilig leben auch bedeutet, zu geben, für Arme und Schwache da zu sein. Aber wenn du nicht dazu bereit bist, weil du nur dein eigenes Leben aufbauen willst, nicht bereit bist zu geben, obwohl Gott es sagt, dann ist dir dein Geld und dein hoher Lebensstandard in diesem Moment wichtiger als Gott. Und wenn du bereit bist, über andere zu lästern und herzuziehen, dann ist in diesem Moment deine eigene Ehre dir wichtiger als Gott und Gottes Ehre. Ja, weil du ja eher bereit bist, selbst gut dazustehen, indem du andere niedermachst, als Gottes Gebot zu befolgen. Und somit bedeutet Heiligung auch immer, beginnt immer damit, dass Gott an erster Stelle ist. Ja. Nur wenn Gott dir das Wichtigste ist, wirst du bereit sein, auch heilig zu leben. So, dann gehe ich noch schnell die letzten Verse bis Vers 37 durch. Die Verse 9 bis 18 fassen sich zusammen unter dem Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch hier finden wir mehrere der 10 Gebote. Was hier dargestellt ist, du sollst nicht stehlen und Das sollte sein, du sollst nicht lügen. Könnte auch sein, du sollst nicht gemein sein zu anderen. Und das finden wir auch ausführlich in diesen Versen. Die Verse 9 bis 10 beschreiben eben, dass man für Arme da sein soll. Vers 11 dann, ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen, noch einander betrügen. Interessant ist hier übrigens, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, aber wer sich mit den 10 Geboten mal näher auseinandersetzen will, es gibt den sogenannten Westminster Katechismus und die haben sich sehr damit auseinandergesetzt, den Inhalt der 10 Gebote wirklich, also nicht nur die eine erste Bedeutung, sondern wirklich die Lebensweise, die sich daraus ergibt, darzustellen. Und daraus habe ich ein paar Dinge herausgenommen. Zum Beispiel aus dem Gebot, du sollst nicht stehlen, wird abgeleitet, Wahrhaftigkeit, Treue und Gerechtigkeit im Handel mit anderen Menschen. Oder Mäßigung in unseren Urteilen, Wünschen und Neigungen in Hinsicht auf weltliche Güter. Ja? Denn der Beginn von Stehlen ist der erstmal, ich begehre zu sehr nach weltlichen Dingen, ja, nach Habseligkeit. Ein rechtmäßiger Beruf und fleißige Arbeit wird alles daraus abgeleitet. Hingegen verbietet es Diebstahl, Grenzsteinverrückung, Erpressung, Wucher, Bestechung, Habsucht, misstrauische und zerstreuende Sorge um weltliche Güter, Neid, Verschwendung. Also man kann wirklich hier sein Herz in der Tiefe erforschen. Auch Lügen. Interessant, ich habe vor kurzem das Wort von einem, ich weiß nicht, ob es ein direktes Zitat ist, aber von einem Mann namens Paul Schneider gehört. Ja, auch Schweigen ist nicht immer die Wahrheit. Und so wird auch das Gebot, du sollst nicht lügen, unter anderem damit entfaltet als Erhaltung und Förderung der Wahrhaftigkeit. Und das öffentliche Auftreten und Einstehen für die Wahrheit. Freude am guten Namen anderer, aber auch das Bedauern und Bedecken ihrer Schwachheit. Also nicht, womit ausgedrückt werden soll, nicht zu lügen, heißt nicht, alles Schlechte über andere herumzuerzählen. Und all das wurzelt eben letztlich in dem Gebot, womit Vers 18 abschließt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Du sollst nicht über andere lästern, wie du nicht willst, dass über dich gelästert wird. Aber gerade in Vers 17 und 18 finden wir noch mindestens einen interessanten Aspekt, den ich hervorheben möchte. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Also seinen Nächsten zu lieben, heißt auch nicht immer alles zu bedecken und nie etwas anzusprechen und jeden machen lassen, was er will und niemals jemanden zu kritisieren, sondern auch bereit zu sein, hinzugehen und jemanden auf etwas hinzuweisen, wo er in die Irre geht. Und wer wirklich schon mal in der Situation stand, dass er merkte, okay, eigentlich sollte ich das jetzt tun, und zwar aus Liebe und nicht nur, weil ich gerade zornig bin und ihm was an den Kopf schmeißen will, dann merkst du, dass das sehr viel Liebe braucht, weil es sehr viel Überwindung braucht. Also, sei heilig, indem du deinen Nächsten liebst, ja, wie es hier steht, wie dich selbst. Und wenn wir Gott nachahmen, dann natürlich auch wieder die Perspektive, liebe deinen Nächsten, wie Gott dich liebt. Und einen letzten Punkt, den ich hervorheben möchte, bevor ich dann fertig bin. Es folgen nun einige Gebote, die auch erstmal etwas seltsam wirken. Zum Beispiel Vers 19. Meine Satzungen sollt ihr halten. Bei deinem Vieh sollst du nicht zweierlei Arten sich paaren lassen und dein Feld nicht mit zweierlei Samen besäen und es soll kein Gewand auf deinen Leib kommen, das aus zweierlei Garn gewoben ist. Natürlich erstmal, okay, was soll das heißen? Das kann doch nicht für uns gelten. Nein, kann es nicht, sonst dürften wir unsere Kleidung nicht mehr im H&M kaufen. Aber dennoch hat es eine übertragende Bedeutung. Nämlich in den folgenden Geboten bringt Gott zum Ausdruck, dass er eben, wie auch hier symbolisch, Vermischung nicht mag. Nämlich Vermischung mit dem Bösen. Und er gibt viele Verbote, die auch erstmal seltsam klingen, wie Vers 27 oder Vers 28. Ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen für eine abgeschiedene Seele und sollt euch keine Zeichen einätzen. Jetzt könnte man sich fragen, ja, wer kommt denn auf so eine dumme Idee? Ja, und die Antwort ist, die Völker um sie herum. Und somit ist der Inhalt dieser Gebote, 9 bis 31, ihr sollt anders sein als die anderen. Ihr sollt euch von der Welt unterscheiden. Und falls ihr euch jetzt fragt, was das für Bilder sind, das obere, das ist aus der Geschichte mit Elia, wo die Baalspriester sich auch Einschnitte machen. Das sieht man nur nicht gut. Das einfach, das haben die damals gemacht. Das untere ist Simson, kurz vor der Unzucht. Beides einfach Dinge, die Beispiele sind, wo Israel nicht den Nachbarvölkern nacheifern sollte und dass das eben auch wir nicht sollen. Wenn du heilig leben willst für Gott, dann bedeutet das, du musst die Entscheidung treffen, ich bin bereit, mich von der Welt zu unterscheiden. Ich bin bereit, anders zu sein. Auch wenn die anderen das vielleicht erstmal komisch finden. Und natürlich ist das auch etwas, was gerade für Kinder und Jugendliche erstmal sehr relevant ist. Denn wo wird man mehr dazu genötigt, gleich zu sein und sich anzupassen wie in der Schule? Aber da auch einfach diese Ermutigung und auch Ermahnung aus Gottes Wort, sei bereit, anders zu sein. Aber auch alle Erwachsenen, ja? Sind wir bereit, uns zu unterscheiden und uns, um Gott zu gehorchen und uns vielleicht damit auch komische Blicke auf uns zu ziehen? Sei bereit, anders zu sein. Damit komme ich zum Ende. Fasse zusammen mit einer Aufforderung: Hinterfrage dich. Lebst du mit dem Ziel, heilig zu leben, und willst du heilig sein? Das muss erstmal der Beginn sein. Willst du das eigentlich? Es muss dein Ziel sein, wenn du ein Kind Gottes bist. Und dann die Frage: Ehrst du deine Eltern? Ehrst du Gott? Liebst du deinen Nächsten? Bist du bereit, dich von der Welt zu unterscheiden? Aber um nicht nur mit Gesetz und Gebot zu enden, noch diese Erinnerung: Ja, wir sollen das tun und das soll unser Bestreben sein, aber wir dürfen auch wissen, auch als Kinder Gottes leben wir immer noch allein aus der Gnade. Ja? Und wenn du dich noch so sehr anstrengst, heilig zu leben, du wirst nie dahin kommen, dass du ohne das Blut Jesu vor Gott gerecht sein kannst. Und deshalb gut, dass es diesen Vers gibt: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Auch als Christen können, müssen wir jeden Tag kommen, um für die neuen Sünden um Vergebung zu bitten. Und doch soll auch das Ziel damit einhergehen, es morgen besser zu machen. Und dennoch haben wir die Gewissheit, wenn wir es aufrichtig meinen, können wir auch morgen wieder kommen und um Vergebung bitten. Und noch eine Ermutigung: Jesus spricht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ja, der Herr fordert uns nicht nur auf, heilig zu sein, er hat uns dafür bestimmt. Und wenn er uns dafür bestimmt hat, egal wie resigniert du mittlerweile bist, wenn der Herr das bestimmt hat, dann wird das auch passieren, weil er es letztlich umsetzt. Und auch mit diesem Vertrauen dürfen wir in die Woche gehen. Ja, sowohl mit dem Vertrauen auf Vergebung, der Herr wird mich wieder annehmen, auch wenn ich falle, aber auch mit dem Vertrauen, und wenn ich mir noch so schwer tue, der Herr wird über kurz oder lang auch in mir die Heiligung bewirken. Amen.